Oh Mann, ey, was ist denn jetzt los? Reißen, es geht gleich los, ey. Und einmal möchte ich mal, einmal nur, einmal, dass der Reißner pünktlich ist. Was ist los, Reißner? Das geht los. Du bist schon wieder zu spät.
Warum bitte zu spät? Jetzt red dich mal nicht an.
Nein, wir müssen vor den Fernseher.
Naja, wir können auch anfangen, wann wir wollen.
Ich hab ganz viel Angst, wann wir wollen. Es geht um 20.15 Uhr los, es ist 20.14 Uhr.
Nee, aber das entscheiden wir doch, wenn es losgeht.
Nein, wieso? Das läuft doch im Fernsehen.
Los, auf geht's.
So, hast du was mitgebracht?
Ja, natürlich, siehst du doch hier. Lecker Chips, alles dabei. Oh, die ganz, ganz gesunden Sachen wieder.
Oh, sehr gut, sehr gut.
Marc?
Ja?
Was ist das?
Das ist XY ungelöst. Wir wollen doch XY ungelöst gucken.
Wir wollten was machen?
XY ungelöst.
Wir wollten Akte X gucken.
Was ist denn Akte X? Ja, ich hab was gesucht. Nein! Das abgesprochen. Was gucken wir denn? Ich guck doch
nicht
so eine alte
Scheiße. Wir wollten Sachen gucken und alles. Und jetzt kommst du hier mit Akte XY. Oh. Marc, was ist denn das wieder für ein Ding?
Wir haben gesagt...
Nee, haben wir nicht.
Wieso haben wir nicht? Das ist ein Missverständnis.
Warum willst du jetzt Akte XY gucken, oder wie das heißt?
Ja, aber kriegst du eigentlich noch irgendwas von Trends mit? True Crime ist doch absolut aktuell.
True Crime?
Ja, True Crime.
Das guckst du im Fernsehen, oder was? Marc, wir wollten Akte X gucken. Und nicht Aktenzeichen XY. Das ist TV aus den 80ern.
Wir wollten gar nichts. Ich wollte...
Dein True Crime, das ist schon längst ganz woanders angekommen.
Ich wollte Akte XY ungelöst gucken.
Nee, wollten wir nicht.
Du hast mich falsch verstanden.
True Crime kannst du doch mittlerweile ganz... Das kriegst du... Guck mal, da kriegst du Podcast. Wir beide machen Podcast.
Ja.
Da gibt es ganz tolle Podcasts. Und viel cooler, es gibt sogar auch geile Zeitschriften, die sich mit dem Thema
beschäftigen.
Das ist doch
die Mutter von True Crime. Das ist die Mutter von True Crime.
Ja, aber die ist schon sehr alt geworden, die Mutter. Mittlerweile gibt es ganz, ganz tolle Kinderchen. Und das musst du doch wissen.
Wieso muss ich das denn jetzt schon wieder wissen?
Na, du liebst doch auch Print.
Ja, ich liebe Print, ist schon richtig. Aber du redest doch gar vom Podcast.
Was ist denn jetzt mit dem Popcorn?
Ja, ist in der Mikrowelle. Poppt ja, gleich
hol
auf.
Das mal. Dann hol es mal und ich kümmere mich mal hier, dass wir jetzt Akte X gucken. Und dann gehen wir mal zusammen durch, was es heißt, True Crime in Zeitschriften zu lesen.
Also einen Podcast machen.
Ja, wir können einen Podcast, können wir auch machen, ja klar.
Und wen nehmen wir denn da?
Ja, lass dich überraschen. Ich finde das schon.
Du rufst jemanden an, weil ich rufe ja sonst immer
an. Marc, jetzt mach an, bitte.
Ja, ist ja gut, wir gucken.
Und Licht bitte aus.
Im Dunkeln habe ich Angst.
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reißner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
Lieber Marc, es geht wieder los.
Geht los.
Ja. Das Schöne ist, wir sitzen heute zu viert bei uns im neuen Podcast-Raum. Ich persönlich bin ganz froh, dass wir zu viert sitzen, weil wenn wir fünf wären, dann wüssten wir, dass statistisch gesehen einer von uns die AfD wählen würde, was ja schon gruselig genug ist. Also wir hatten einen gruseligen Sonntag, um das zumindest mal einmal ganz kurz noch hier mit einzuflechten. Denn gruselig wird es hier heute weitergehen. Jedenfalls für dich, Marc.
Für mich.
Wir haben ganz tolle Gäste heute. Gästinnen. Vorab, Marc, du wolltest mich daran erinnern. Wir begrüßen die Hörerinnen und Hörer.
Das klappt ja nicht. Mit 50 kann man sich an sowas, was ich dir vor einer Woche versprochen habe, daran kann ich mich heute sicherlich nicht mehr erinnern.
Mhm.
Ja. Aber
also,
ist schön.
Ja, danke dir, Marc, für deine Wortmeldung.
Gerne.
Es wird heute ein bisschen gruselig. Ich habe mir zum Thema gemacht, den Marc ein bisschen in das weite Feld der True Crime, des True Crimes einzuführen, weil für Marc ist das einzige True Crime, was er kennt, die Serie oder Sendung Aktenzeichen XY, die es seit 1997 gibt und über die deutschen Bildschirme flimmern. Ich glaube, seitdem guckst du das auch schon. Wir gehen heute einen Schritt weiter in die moderne Zeit, Marc.
Da kann ich dich mit einem ganz schönen Thema überraschen. Kennst du noch den,
wollen wir das später machen?
Den Moderator von Akte XY?
Also, jetzt begrüßen wir erstmal, behalten deinen Gedanken bei dir, Marc, das wird eine spannende Geschichte wieder.
Ja,
das wird wir begrüßen jetzt erstmal unsere Gästinnen.
Ja, das machen wir.
Und zwar haben wir heute zwei ganz ganz besondere Frauen bei uns. Und zwar bei uns die Katrin Vollner und die Iris Bitter. Wer kann sich besser vorstellen als ihr euch selbst? Deswegen von mir nur ein ganz herzliches Hallo. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid.
Ja, von mir das Gleiche. Also ganz herzliches Hallo und Dankeschön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr uns zu diesem, ja, doch sehr gruseligen Thema, wie Carsten es anmoderiert hat, ja, also nach John Sinclair wieder mal gruselig, was ihr uns heute dazu erzählen könnt, den Hörerinnen und Hörern.
Das sind wir auch gespannt.
Ja.
Ja, vielleicht vorab, sagt mal ganz kurz was zu euch, wer ihr seid. Genau. Was sind eure Hobbys?
Also ich bin die Katrin Vollner. Ich komme, wie man unschwer hören kann, aus Franken ursprünglich. Bin aber seit 10 Jahren in München und seit 2019 jetzt bei Die Aktuelle Krimi und seit einigen Jahren auch dort die Textchefin.
Spannend. Iris, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin die Iris. Ich bin auch aus Franken, was man nicht hören kann.
Stimmt.
Ich bin jetzt seit 5 Jahren in München und schreibe auch schon so lange für Die Aktuelle Krimi. Und True Crime ist auch eins meiner Hobbys. Also nicht begehen, sondern nur kontrollieren.
Ja, aber da muss man ja wieder sagen, ne, Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ja dann eine schöne Thematik. Iris, grundsätzlich, bevor wir tiefer einsteigen in die gesamte Thematik von Aktuelle Krimi und was die Faszination von True Crime ausmacht, wie bist du zum Journalismus gekommen? Wir haben ganz häufig, eigentlich fast immer, ja, Redakteurinnen oder Redakteure da, die sehr früh für sich die Liebe zum Schreiben erkannt haben und dann letzten Endes sehr konsequent diesen Weg dann auch gewählt haben, bis sie letzten Endes dann Chefredakteurin oder Redakteurin eines Magazins geworden sind. Wie sah das bei dir aus, Iris? War das ähnlich oder war das eher unkonventionell?
Also ich habe Literatur studiert. Ich habe auch schon immer sehr viel gelesen. Also schon als Kind war ich so an Weihnachten die ganz viele Bücher bekommen hat und sich dann unterm Tisch mit den Büchern verschanzt hat. Ich wollte eigentlich in Buchverlag, aber ich fand eigentlich die Idee auch selber was zu schreiben, was dann halt wirklich Leute lesen können, wo mein Name drunter steht, eigentlich auch ganz spannend. Und ja, dann habe ich meinen Master fertig gemacht 2020, mitten in Corona. Lockdown hat schon gewunken und dann habe ich Bewerbung rausgeschickt und Die Aktuelle hat tatsächlich gesagt, ja, komm vorbei zum Gespräch, auch persönlich, so mit Maske, Vorstellungsgespräch. Ja, und dann wurde ich da übernommen.
Mhm. Maske ist in dem Zusammenhang eigentlich ganz witzig, ne?
Ja.
Wie war es bei dir, Katrin?
Also ich habe tatsächlich so auch die Leidenschaft zum Lesen oder zum Geschichtenausdenken schon als Kind gehabt. Und ich war immer die in der Schule, wenn alle sich aufgeregt haben, weil sie Übungsaufsätze schreiben mussten, habe ich mich total gefreut. Also das war schon immer so mein Ding. Und deswegen war für mich auch klar, ich will unbedingt irgendwas mit Schreiben machen. Und da liegt dann irgendwo dann doch der Journalismus halt nahe. Ich habe eigentlich, also ich habe Politikwissenschaft studiert und auch ganz klassisch bei der Tageszeitung volontiert. Aber irgendwie bin ich dann über Umwege plötzlich im Klatsch und Tratsch gelandet. Das war für mich aber auch immer so, also ich habe mich immer sehr für Politik interessiert, aber ich hatte auch schon immer so diese Leidenschaft für rote Teppiche, Promis. Mhm. Und schwuppsdiwupps, womit ich nie gerechnet hätte, bin ich plötzlich auch beim Krimi gelandet. Ja, und da bin ich jetzt.
Ja, da bist du jetzt. War das eher dann ein Zufall? Weil wir haben im Vorgespräch schon rausgehört, Iris beschäftigt sich sehr gerne mit diesem Thema. Bei dir ist es eher so, du hast zu mir vorhin noch gesagt, du brauchst selbst beim Tatort jemanden, der deine Hand hält.
Ja, tatsächlich bin ich da eher so, der wegschaut, wenn es irgendwie gruselig und eklig wird im Fernsehen. Und ich wäre auch niemals auf die Idee gekommen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Habe mich am Anfang auch mit Händen und Füßen gewehrt, als es hieß, wir machen ein Krimiheft. Ja, irgendwie haben sie es mir dann ganz gut verkauft, indem es dann hieß, es gibt ja auch ganz unblutige Themen. Und ich weiß noch, meine erste große Geschichte im Krimiheft war Elvis Presley. Und die Frage, war das ein natürlicher Tod oder war es Mord? Und auf einmal habe ich gemerkt, wow, das ist ja mega spannend. Das ist ja wirklich wie so ein Puzzle und man kann diese ganzen Theorien, die es da gibt, so zusammenkramen und fängt dann irgendwann selber an, sich zu fragen, was davon könnte stimmen. Und plötzlich war ich on fire. Und ja, ich bin jetzt immer noch nicht die für die herumfliegenden Gedärme, aber ich bin schon mutiger geworden.
Ja, also da hast du ja quasi schon uns die nächste Frage so indirekt vorweggenommen. Also das war dann quasi dein Schlüsselmoment, ja. Und bei dir war es dann, Iris, eher so, du bist, habe ich das richtig verstanden, hast angefangen bei der aktuellen, als auch Krimi quasi gestartet ist. Also das bedeutet ja im Prinzip, da war schon von Anfang an klar, für was du arbeiten wirst. Wir wollen so ein bisschen jetzt mal so auf diese Faszination von True Crime eingehen. Also warum glaubt ihr, vielleicht Iris, weil du interessierst dich ja privat auch sehr intensiv für dieses Thema, warum glaubst du, was macht diese Faszination aus und warum unterscheidet jetzt nochmal True Crime so ein bisschen von einem sehr gut gemachten Krimi? Einfach dieses Bewusstsein, dass es wirklich mal passiert oder was ist die Faszination?
Ja, ich glaube schon, dass der Fakt, dass es eben wirklich passiert ist, nochmal so einen anderen Gruseleffekt schafft. Auch ganz klar natürlich Voyeurismus. Und was ich auch schon, da habe ich auch schon viel drüber gelesen, diese sogenannte Angstlust. Also das ist so ein bisschen wie wenn man Achterbahn fährt, da wird ja auch sehr viel Stresshormone ausgeschüttet und Angst. Und dadurch steigt dann aber auch gleichzeitig steigen die Endorphine, um das sozusagen auszugleichen. Und das ist dann natürlich, wenn man True Crime konsumiert, egal ob man das schaut oder liest oder hört, hat man auch gleichzeitig so dieses, ja, diese Endorphine, diese Glückshormone, die das dann so ein bisschen ausgleichen. Und da wird man dann ja fast schon süchtig danach.
Ja, das ist spannend, ne? Wir kommen danach, glaube ich, auch nochmal dann drauf, weil es gibt ja sicherlich auch die ein oder andere Gefahr, die dann dahinter sich verbirgt, wenn man sich überlegt, okay, warum habe ich jetzt plötzlich Sympathien für diesen schlimmen Menschen? Ist ja immer so ein bisschen die Perspektive, wie man was erzählt. Dazu nur noch eine Nachfrage an euch beide. Wie muss ich mir oder wie müssen sich auch unsere Hörerinnen und Hörer das vorstellen bei euch denn in der Redaktion? Da wird wahrscheinlich dein Arm geht hoch, wenn es heißt, die Story, die ist richtig schön morbide, das mache ich. Oder sagst du, Katrin, mach das mal bitte gerne? Oder wie teilt ihr euch das dann auf innerhalb der Redaktion?
Also es ist ganz oft auch so, dass einfach jeder so seine eigenen Ideen einbringt. Also jeder hat irgendwo eine Geschichte gelesen, erinnert sich an irgendwas, hat entdeckt, dass es bei Netflix eine Doku gibt über einen Fall und kommt dann selber und sagt, hey, das würde ich gerne machen. Ab und zu ist es dann schon auch so, dass unsere Redaktionsleitung dann sagt, hey, ich habe da ein Thema, da habe ich noch keinen Schreiber dafür und geht dann mal rum und macht Werbung. Die weiß aber auch schon, zu wem sie gehen muss. Und bei mir kommt sie dann schon an und sagt, ich habe ein Thema, das ist total unblutig. Ich glaube, das wäre was für dich. Das ist gar nicht eklig. Und ja, da gibt es aber schon, also lustigerweise sind die richtig ekligen Sachen gerne schreiben, bei uns in der Überzahl. Was ich schon ein bisschen verstörend finde, aber gut. Das sind trotzdem ganz nette Kollegen.
Das ist echt verstörend. Das ist auch so eine Flucht, ne? So eine Flucht aus dem Alltag.
Und jetzt sitzen wir ja auch mit zwei netten Frauen am Tisch. Und da kommt gleich die nächste Frage. Ich habe das Gefühl, und offensichtlich Studien belegen das auch, dass Frauen einen größeren Hang zu diesem Thema haben als Männer. Könnt ihr euch erklären, warum das so ist?
Ja, also ich habe auch dazu schon was gelesen. Da gibt es ja auch diese Kriminalpsychologin Lydia Benecke, die forscht da auch ziemlich viel dazu. Und so richtig klar kann man das nicht sagen. Man kann natürlich sagen, dass Frauen halt vielleicht allgemein mehr lesen und sich halt vor allem auch mehr ein bisschen für Psychologie interessieren und dann so hinter diese Fassade blicken wollen, so okay, wie kommt es dazu, dass jemand sowas Grausames tut? Auch möglich, aber das ist ja so ein bisschen umstritten, dass Frauen sozusagen schon für den Ernstfall üben wollen sozusagen. Also ein bisschen, wenn die jetzt zum Beispiel irgendwas über Gewalt in der Ehe oder so konsumieren, dass sie dann so ein bisschen drüber nachdenken, okay, wie würde ich reagieren oder wie würde ich nicht reagieren oder genau. Also so ein bisschen dieser Vergleich auch und den Gruselfaktor auch in einem geschützten Rahmen zu konsumieren.
Aber das ist schon spannend, finde ich, weil wir haben das festgestellt, Marc, du bist auch nicht so der so das sich anhört, aber trotzdem bist du einer, der ja schon solche Filme konsumiert, die jetzt nicht unbedingt einen True-Crime-Hintergrund haben, sondern schon auch gut gemachte Thriller oder sowas.
Ich kann mich halt
emotional. Wo ist denn da der Unterschied, frage ich mich dann.
Ich kann mich immer emotional damit retten, dass es ja nur eine Fiktion ist. Ja. Ich stelle das immer ganz oft fest, wenn ich mit meiner Freundin zusammen schaue, ist es so, dass wir meistens irgendwie, keine Ahnung, kurz vor dem Bett gehen oder im Bettchen nochmal einen Fernseher machen, noch was streamen und wir machen so eine Doku an, dann schlafe ich in der Regel wahrscheinlich nach 20 Minuten eine halbe Stunde ein und meine Freundin guckt die halbe Episode oder die halbe Staffel halt zu Ende, ja, weil sie so gepackt ist von dem Thema und da zeigt sich das irgendwie schon. Ich kann da nicht so ganz eintauchen, mag das auch gar nicht, was da manchen Menschen widerfahren ist. Also ich möchte mal nur mal an die aktuelle Netflix-Doku, ist glaube ich O.J. Simpson. Mhm.
Mhm. Ja.
Das war ja was, da konnten ja Menschen ja quasi damals in den 90er Jahren live am Fernseher erleben. Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, wie er mit seinem, ich glaube, das war ein weißer Bronco oder so, durch Los Angeles brettert, von der Polizei gejagt. Ja, und ich glaube, da hatte man das erste Mal, also für mich bewusst, so einen Fall, den man ja von Anfang an bis Ende komplett verfolgt hat, irgendwie über TV. Ja.
Jetzt erzählst du von deinem einschlägigsten Fall. Katrin, wie ist es bei dir so in der Retrospektive? Gibt es so einen Fall, der dich, du hast erzählt von dem Elvis Presley-Fall, der so dein Einstieg war, aber gibt es daneben noch einen Fall, wo du sagst, der hat mich echt irgendwie durchgeschüttelt oder gepackt?
Also ich merke, dass grundsätzlich, wenn es um Kinder geht, dass das einem immer extrem nahe geht. Und da hatten wir jetzt vor kurzem den Menendez-Fall. Zwei Brüder, die ihre Eltern umgebracht haben. Und was mich da so einfach so geschockt hat, war, dass dann im Nachhinein ja rauskam, was der Vater den Söhnen, vor allem dem einen Sohn, angetan hat. Also der hat jetzt seinen Sohn aufs Übelste vergewaltigt und so. Und das, was man auch ziemlich detailliert dann lesen kann. Und dieser Gedanke, dass deine Eltern dir so schlimme Dinge antun, dass du, wenn das eben alles so war, und du dann aus fast schon Notwehr sie umbringst und sitzt dann aber trotzdem den Rest deines Lebens im Gefängnis und dass das irgendwie gefühlt keine Rolle spielt. So, also das hat mich extrem aufgewühlt, diese Frage, das ist ja so dieses, ne, Schuld, verminderte Schuldfähigkeit und so weiter. Also dieser Fall hat mich irgendwie völlig fertig gemacht.
Das ist ja ein ganz spannendes Thema, weil das zeigt ja ähnlich wie beim O.J. Simpson-Fall, so diese Zerrissenheit auch der unterschiedlichen Lager. Ne? Mhm. Die einen sagen, okay, das hört sich alles total plausibel an, die Indizien sprechen alle dafür, dann kommt die Gegenseite und die führt wieder ganz andere Punkte ran und dann zerreißt irgendwie so die Zuhörerschaft und sagt, nee, das stimmt, der hat recht. Und wie bei dir jetzt auch, ne, ich kenne diesen Menendez-Fall auch und dann am Anfang ist es brutal, unglaublich. Und dann kommt so dieses, na, stimmt das alles so? Ja, und dann kommst du ins Grübeln. Und das ist das, was mich zum Beispiel auch so fasziniert, wenn wir über diese Faszination sprechen, so diese zwei Seiten und natürlich auch so, und das ist gerade so in vielen Podcasts der Fall, dass so diese Taktiken der Strafverteidigung, aber auch der Staatsanwalt so ein bisschen mitbekommst. Iris, dazu.
Darf ich da kurz einen kleinen Einwand zu dem Fall, weil ich das so spannend finde, ja. Das muss man ja mal, den habe ich ja auch verfolgt bevor. Aber da fand ich es halt sehr spannend, dass der Richter ja quasi das Thema komplett nicht mit in die Bewertung des Strafmaßes hat einfließen lassen, weil damals man über dieses Thema Missbrauch von Kindern, das habe ich jetzt gerade neulich erst gelesen, weil es so aktuell ist, nicht zugelassen hat und deswegen die Jungs ja heute noch im Knast sitzen und auch die Gnadengesuche bis jetzt alle abgelehnt wurden.
Das nur dazu noch ganz
kurz. Fand ich noch spannend.
Ja, war total spannend. Ja. Iris, ich wollte trotzdem anknüpfen, weil ich finde das gerade aus Redakteurin-Sicht ja extrem wichtig, nicht irgendwie Partei für eine Seite zu ergreifen. Also wie schützt man sich dann davor, wie recherchiert man das und wie lässt man sich eben nicht so in diesen Bann ziehen wie, ja, schon... Das ist schon, ich glaube, der ist schuldig. Deswegen schreibe ich auch so in die Richtung Schuld. Oder wie geht man dann da als Redakteurin um?
Ja, also oft sind die Fälle trotzdem relativ klar. Also vor allem bei so Serienkillern oder so, die ja auch zum Teil befragt wurden dazu, ist eigentlich relativ klar, wo die Schuld liegt. Und da schreibt man dann schon auch relativ, sage ich mal, parteiisch oder halt im Sinne der Opfer. Mhm. Bei Fällen, bei denen es noch nicht so klar ist oder auch so, ja, da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtiger schreiben. Also das ist gar nicht so leicht, weil man es ja trotzdem auch spannend gestalten will.
Da sind wir schon mitten beim Schreiben. Also für mich ist ja total spannend, welche Zugänge habt ihr denn eigentlich, um zu recherchieren? Also klassische Quellen, ist man sicherlich im Internet unterwegs, aber wie recherchiert ihr eigentlich Quellen und wie vertrauenswürdig ist denn das? Also man muss sich ja gerade, wenn man es dann für die Öffentlichkeit zusammenfasst, ja auch korrekt wiedergeben und man muss natürlich auch Falschinformationen, denke ich mal, identifizieren und ausklammern. Also wie geht ihr daran, Iris?
Also klar, wir schauen tatsächlich auch oft die Fälle mal so einen allgemeinen Überblick zu bekommen, schon Wikipedia erstmal, klar. Natürlich muss man da auch immer aufpassen und Unseriöse Quellen sind zum Beispiel sowas wie Foren. Also es gibt so viele Foren, in denen spekuliert wird über irgendwelche Fälle. Das ist dann natürlich eher nicht so seriös. Aber wir versuchen halt einen sehr, sehr breiten Einblick zu bekommen. Zum Beispiel halt, also ganz viele verschiedene Internetseiten, Podcasts, Dokus. Wir bestellen auch oft Bücher zum Beispiel zu den Fällen, um halt wirklich einen breiten Eindruck zu bekommen und nicht irgendwie auf irgendwas festgefahren zu sein im Vorfeld.
Gibt es da auch dann Einblick in Gerichtsakten?
Also es gibt einfach unterschiedliche Fälle, wo man unterschiedlich intensiv recherchieren muss, logischerweise. Manche sind halt sehr bekannt, liegen alle Fakten so auf dem Tisch. Gerade historische Fälle oder so sind schon manchmal auch ein bisschen aufwendiger. Und wir haben auch Kollegen, die da wirklich investigativ rangehen. Also man kann zum Beispiel im Pressearchiv erstmal gucken bei lange zurückliegenden Fällen, was damals darüber berichtet wurde. Und dadurch bekommt man dann schon auch mal Namen von Personen, die damals relevant waren. Und die versucht man dann tatsächlich auch nochmal zu kontaktieren.
Okay.
Also sei es Anwälte zum Beispiel oder auch Verwandte, die damals irgendwie ausgesagt haben, sowas, wo wir dann auch mal direkt Kontakt aufnehmen oder auch versuchen, Akteneinsicht zu bekommen. Solche Dinge machen wir schon. Oder auch mal an Tatorte hingehen. Es ist zum Beispiel in Amerika interessanterweise bei amerikanischen Fällen sogar einfacher an Daten ranzukommen, an Akten ranzukommen als in Deutschland, wo der Datenschutz irgendwie da nochmal krasser ist. Aber also wir gehen da schon auch mal so ein bisschen in die Tiefe. Man darf, will natürlich jetzt auch nicht alles verraten. Das ist ja teilweise auch so ein bisschen ein Recherchegeheimnis.
Klar.
Man geht manchmal auch über Blogs. Es gibt ja mittlerweile, also gerade bei auch amerikanischen Fällen gibt es ja ganz viele so Hobby-Ermittler und dann findest du eben so Blogs mit so richtigen Nerds, mit denen kann man natürlich auch mal Kontakt aufnehmen, die einem dann teilweise halt auch sagen, was sie schon rausgefunden haben oder wo sie noch irgendwie Ansatzpunkte haben. Genau, also da gibt es schon so manche Möglichkeiten.
Okay, jetzt hast du schon erwähnt, ihr kontaktiert dann auch den einen oder anderen, der damals, wenn es länger her ist, in so einen Fall verwickelt war. Wie geht ihr da mit diesem Thema Opfer um? Ist ja gerade, was True Crime angeht, auch nochmal ein wichtiges Thema, glaube ich, zu verstehen. Gerade wenn man sagt, ich bin da total fasziniert von. Man darf ja immer nicht vergessen, wenn der Marc sich seinen Thriller anguckt, ja, und weiß, okay, ich bin beruhigt, das war alles nur eine Geschichte, ich kann jetzt mich ins Bett legen. Im Falle von True Crime gibt es ja wirkliche Opfer. So, und das darf man ja dann, finde ich, auch nicht vergessen in so einem Zusammenhang. Wie macht ihr das, so dieses Thema, ich muss auch gucken, wenn ich das schreibe, dass ich den Opfern irgendwie auch gerecht werde.
Ja, also da muss man schon einfach sehr sensibel sein. Also sowohl, wenn man Kontakt mit Opfern aufnimmt, dann überlegt man sich natürlich schon vorher und dann besprechen wir das auch untereinander. Meinst du, die Frage kann man so stellen oder wie kann man sie formulieren, dass sie auf keinen Fall falsch verstanden werden kann und so. Wobei man da auch dann gucken muss, wenn man dann halt im Gespräch ist, merkt man ja auch schnell, finde ich, wie offen ist der Mensch. Wie sensibel muss man rangehen? Wie direkt kann man ihn ansprechen? Aber es ist auf jeden Fall was, wo man sehr viel Rücksicht nimmt. Und auch beim Schreiben ist es klar, dass die Opfer für uns immer im Mittelpunkt stehen, sie zu schützen, sage ich mal. Also gerade bei noch lebenden Opfern schreiben wir zum Beispiel auch dann den Nachnamen nicht aus. Die werden auch gepixelt, solche Dinge. Also wir versuchen wirklich, die zu schützen, so gut es geht.
Spielt wahrscheinlich auch immer eine Rolle, wie lange der Fall schon zurückliegt und wie die Angehörigen das selber da verarbeitet haben. Der kriegt der wahrscheinlich relativ schnell auch raus, wie du ja schon sagst, wie sie reagieren im Gespräch. Aber es ist schon so, also ich finde das ja total spannend, ja. Es ist schon so, dass die Leute dann auch sagen, ja, ich würde da gerne mit euch mal ins Gespräch. Ist das so eine Art Aufarbeitung dann auch nochmal? Also für die Angehörigen oder so, wenn ihr habt, habt ihr das Gefühl, dass das so ist?
Also es gibt beides. Es gibt natürlich auch die Momente, wo es dann heißt, nee, möchten wir nicht drüber reden. Also manche wollen einfach damit abschließen, wollen das nicht nochmal aufwühlen. Und dann gibt es einfach auch die, die so ihr Leben lang irgendwie vielleicht irgendwie um Gerechtigkeit kämpfen oder auch, die halt sagen, ich will meine Geschichte erzählen, um andere zu schützen, um andere zu warnen, wie auch immer. Und die dann auch ganz dankbar sind eben, dass man vielleicht auch mal nach Jahrzehnten oder so noch Interesse an ihrer damaligen Geschichte hat, die sie ja ihr ganzes Leben lang beschäftigt.
Ja, genau. Ihres umgekehrt beschäftigen, ja, jetzt haben wir gerade von den Angehörigen gesprochen. Wenn man jetzt so bei der Recherche dabei ist und man baut ja unweigerlich auch Verbindungen auf zu den Menschen, zu dem Leid vielleicht auch, Gab es da Momente, wo du gesagt hast, puh, also das holt mich jetzt echt emotional so krass ab und fängt mich auch ein, dass du da selber auch mit zu kämpfen hattest?
Also jetzt, wenn ich jetzt persönlichen Kontakt zu Opfern oder so hatte, nicht, aber es gibt schon Fälle, die mich mehr berühren oder auch noch nachhaltiger irgendwie beschäftigen als andere auf jeden Fall. Also das sind zum Beispiel so, weiß nicht, so Fälle, in denen es zum Beispiel Gewalt in der Beziehung geht oder so, wo man sich denkt, okay, das könnte, wenn man den Falschen gerät, mir auch passieren. Mhm. Und solche Sachen nehmen einen dann schon auch irgendwie nachhaltiger noch mit, ja.
Ja, das kann ich verstehen. Gibt es für euch Grenzen, wo ihr dann sagt, nee, sorry, aber da kann ich, da möchte ich nicht drüber berichten oder das ist auch kein Thema jetzt für unser Heft. Habt ihr da irgendwo auch ethische Grenzen, die ihr dann nicht überschreitet, die wird sicherlich geben, auch seitens des Verlages?
Ja, wobei ich glaube weniger, dass es dann Fälle sind, die man komplett ausklammern muss, sondern eher, wie detailliert geht man ran. Mhm. Also wir würden jetzt, ja, wenn zum Beispiel ein Kind Opfer von sexueller Gewalt wird, würden wir das niemals im Detail beschreiben oder solche Dinge. Also ich glaube, es ist dann eher die Art, wie man den Fall aufbereitet, wo es sagt, okay, das ist, da sind die Grenzen.
Ja, das ist ja, glaube ich, gerade so, wenn das um Kinder geht, du hast es ja auch schon gesagt, ich habe auch zwei kleine Kinder. Ich glaube, das ist schon echt das Aufwühlendste, ne? Dann,
ja.
Und da dann ins Detail gehen zu müssen oder zu wollen, glaube ich, das ist schon.
Kann man auch, also teilweise kann man das nicht mal lesen und also man trägt es einfach nicht.
Ja.
Ja, es ist schwierig, die Brücke jetzt zu den spektakulärsten Fällen irgendwie so zu finden, weil das ja wirklich ein Thema ist, das einem gerade in Verbindung mit Kindern, wenn man Daddy ist, ja, besonders nahe geht. Aber trotzdem, Iris, gibt es einen Fall, an dem du mal gearbeitet hast, der dich nachts nicht hat schlafen lassen? Also egal, ob die Faszination für den Fall so groß war, weil es besonders gruselig war.
Mhm. Ja gut, da kann man aber dann schon die Brücke schlagen von Kindern, weil ein Fall, der mich extrem beschäftigt hat, war der Fall von Jimmy Savile. Da gibt es auch eine wirklich krasse Doku auf Netflix dazu, weil das ist so unglaublich, dass es passieren konnte, dass ich da wirklich auch noch länger drüber nachgedacht habe. Und da habe ich auch die Doku quasi so durchgebinged bis mitten in der Nacht und dann schläft man natürlich jetzt vielleicht nicht so super gut. Also war quasi in den 60er, 70er, 80ern ein sehr, sehr beliebter BBC-Moderator. Wenn man den einfach mal googelt, da total die crazy Person, sehr exzentrisch, sehr auffällig, war eigentlich immer so ein Spaßmacher. War in Großbritannien sowas von beliebt, so wie quasi Thomas Gottschalk mäßig. Und da kam dann halt über die Jahre raus, dass er einfach irgendwie über 300 Kinder und junge Menschen, junge Frauen vergewaltigt, missbraucht, hat auch halt in seiner Funktion als Moderator überall Zugang hatte, in Kinderkrankenhäuser, überall. Und das war wirklich ein Fall, ich glaube, da habe ich auch dann von geträumt, weil das so grausam war und so unglaublich, dass das jahrelang alle vertuscht haben und ja.
Ja, das ist das Schlimme, ne? Dass man, also natürlich der Täter, ganz klar, ne? Aber es gibt immer irgendwo ein Umfeld, das mitwirkt, ne? Das ist schon irgendwie brutal, wenn man sich das anguckt. Ist das vielleicht auch sowas, was diese Faszination ausmacht? Dass man einfach auch mit dem Auge drauf gestoßen wird, Leute, das passiert hinter der Tür, vielleicht zwei Häuser weiter, da passieren solche Dinge und da dürfen wir uns auch nicht vor verschließen, dass man das also ein bisschen auch als Aufklärung sieht.
Ich glaube schon. Ich glaube auch wirklich, dass da die Faszination auch noch mitspielt, so von wegen, okay, mein Nachbar, der ist doch eigentlich so total nett, aber irgendwie hat er so einen komischen Vibe. Also natürlich sollte man jetzt auch nicht paranoid werden und jeden irgendwie verdächtigen, dass er ein Serienkiller ist. Aber ja, dass man vielleicht auch manchmal ein bisschen besser noch hinschaut irgendwie.
Man wird sensibler wahrscheinlich.
Ja.
Mhm. Ja, und man wird vielleicht auch selber Detektiv so ein bisschen, oder?
Naja, auf jeden Fall. Also gehe ich mal von aus, oder? Kathrin, ist doch so, wenn du dich mit einem Fall beschäftigst, da packt einen doch irgendwann auch der Ehrgeiz. Ja, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, definitiv. Ich habe auch mit einer Kollegin gesprochen jetzt im Vorfeld. Die hat gemeint, ihr großer Traum, sie war früher Gerichtsreporterin, die schreibt jetzt eben auch für uns, und ihr großer Traum war es immer und wird es immer sein, dass sie irgendwann mal das entscheidende Detail findet, das die Polizei übersehen hat oder so. Es ist nicht realistisch, aber es ist sowas, was einen antreibt irgendwie, dass man denkt so, boah, wenn ich jetzt diesen Fall lösen würde. Klar?
Das ist schon cool. Ja, aber warum sollte das nicht funktionieren? Also ich meine, es gibt ja genug Fehlurteile, wenn man zurückguckt in der Geschichte, dass da durchaus was passieren kann. Ich meine, es werden immer wieder mal Fälle aufgerollt neu, weil dann plötzlich ein Detail zu Licht kommt, das man vorher nicht gesehen hat. Also ich wünsche der Kollegin viel Glück dabei. Ja,
aber wenn mich auch, Katrin, gab es bei dir einen Fall, wo du sagen würdest, so, also du hast vorhin schon von Elvis Presley so mal gesprochen, aber gab es einen Fall, der dich besonders getoucht hat in dem Zusammenhang, also der dich auch noch lange danach beschäftigt hat oder insbesondere, als ihr euch intensiv mit dem Thema beschäftigt habt?
Ja, also bei mir, was habe ich halt jetzt vorhin schon gesagt, deswegen mit diesen Menendez-Brüdern zum Beispiel, ich finde alle Fälle, wo irgendwie, wo Menschen so gequält werden und ich mir einfach denke, wie können Menschen solche Monster sein? So, es ist irgendwie.
Ja, klar, das sind alles Themen, die man sich nicht ausdenken kann eigentlich, ne? Weil das ist ja am Ende, glaube ich, gibt's da tatsächlich im True Crime-Bereich Dinge, die du so in einem normalen Krimi wahrscheinlich nie lesen wirst, weil sich das kein normales Gehirn ausdenken kann. Und da sind die Abgründe wahrscheinlich sehr tief.
Ja. Iris, gab es bei dir mal irgendwie eine Geschichte, die dich eiskalt erwischt hat, also weil sie eine komplett andere Wendung vernommen hat? Ich komme nochmal zurück auf O.J. Simpson. Da war doch eigentlich für jeden klar, und zwar glasklar, der war das. Mhm. Ja, also gerade wenn man jetzt nochmal die Netflix-Doku irgendwie sich anschaut, ja, aber da sind wir wieder bei deinem Fall, Carsten, ja, da waren die Strafverteidiger, haben dann das Augenmerk der Geschworenen auf ganz andere Dinge gelenkt und plötzlich, Handschuh passte nicht, ja, das war ja, glaube ich, damals das, was am meisten die Geschworenen überzeugt hat, ja, wenn er da nicht reinpasst. Mhm. Dabei hat man auf Aufnahmen gesehen, wo er als Stadionreporter rumgelaufen ist, dass er die Handschuhe angehabt hat. Und der ist ja dann zumindest.
Und auch so eng
drin. Ja, der ist ja freigesprochen worden, nur in der zivilrechtlichen Klage wurde halt verknackt zu 35 Millionen, die er nie gezahlt hat. Mhm. Aber sowas ähnliches. Also gab es das mal bei Recherchefällen, denen du dich angenommen hast? Und was war das für ein Fall?
Ja, da gibt es jetzt auch ziemlich aktuell eine Doku über Gabby Petito. Das war quasi ein junges Mädel, die ist mit ihrem Partner auf, ich glaube, Weltreise oder zumindest irgendwie durch Amerika gereist.
USA. Mhm,
genau, und da gab es halt auch Gewalt, psychische und wirklich auch körperliche. Im Endeffekt wurde die dann auch umgebracht. Und im Laufe der Recherche, also ich habe dann auch tiefer da reingeschaut und es gibt auch ein Video von der Bodycam von einem Polizisten, der quasi filmt, wie sie aus dem Auto steigt und heult und total hat ein blaues Auge und alles und sie ist dann quasi die Verdächtige, also so von wegen, sie hätte ja ihren Freund provoziert und sie sei ja total hysterisch und psychisch eigentlich ein bisschen ballerballer und so und dass man eigentlich weiß, okay, der Typ hat seine Freundin quasi misshandelt und trotzdem ist sie die Schuldige. Sowas, und das endete dann ja sogar im Mord. Und ich glaube, dass der Partner dann auch, ich weiß nicht, was der für eine Strafe bekommen hat, aber wo man eigentlich weiß, okay, das ist doch klar. Und trotzdem kommt der Täter irgendwie davon.
Ja, mit irgendwelchen, der hat sie ja umgebracht.
Ja, der hat sie umgebracht, aber das, auch das wurde sehr lange so, naja, vielleicht ist sie auch Opfer geworden von jemand anderem, etc. Und eigentlich, wo man dann auch sieht, okay, die wurden verhört von der Polizei. Und sie weint und ist total aufgelöst, hat ein blaues Auge und trotzdem wird so weggeguckt. Sowas finde ich.
Er hat ja auch maximal psychologisch manipuliert.
Ja, genau. Und auch die
komplett abhängig gemacht auch.
Ja, und die Polizisten haben auch gesagt, naja, okay, die ist halt ein bisschen durch den Wind, die spinnt halt ein bisschen, naja, die Frauen sind ja so hysterisch, naja. Wo man dann den Fall recherchiert und sich denkt, hey, wie kann das sein, dass der Typ nicht eingebuchtet wird, der Freund, oder dass der schon irgendwie, also ja, sowas finde ich dann immer unglaublich.
Also ich bin auch relativ schnell auf einer Seite, da bin ich relativ schnell voreingenommen und es gibt auch einen ganz schönen Podcast von Bayern 3, eine Moderatorin mit einem Münchner Strafverteidiger, das ist ein sehr gut gemachter Podcast und er ist als Strafverteidiger, wo ich dann am Anfang mal denke, jetzt kommt er wieder mit seinen, ja man muss aber auch mal gucken, vielleicht die Seite sich angucken und kann man es nicht auch so sehen und dann ist man relativ schnell so in so einem Gedankenkarussell, in dem man sagt, ja muss ich eigentlich zugeben, muss ich zulassen, den Gedanken. Und da hat er nicht Unrecht. Also so, auch so diese Arbeit der Strafverteidigung, die ja sehr, sehr wichtig ist. Ja, das will ich gar nicht verharmlosen. Das ist ja wirklich elementar. Wie schwierig das ist, so zwischen diesen beiden Welten dann hin und her zu schalten und zu überlegen, ja, stimmt schon ein bisschen was? Da stimmt auch was? Das ist schon krass. Und wie ist es bei euch? Macht diese Arbeit an solchen Fällen was mit euch? Also, das haben wir eben schon mal gefragt, wirst du da selber zu einem Detektiv? Aber beeinflusst euch so diese tägliche Arbeit, die ihr da macht, selber? Also du, Iris, hast eben schon gesagt, na, jetzt kann ich ja nicht immer, nur weil mein Nachbar komisch was sagt, das Gefühl haben, oh, Hilfe, ich wohne ein Serientäter neben mir.
Also das ist lustig, weil da haben wir auch im Vorfeld drüber geredet, weil das bei uns komplett unterschiedlich ist. Also ich neige schon ein bisschen dazu, vorsichtiger zu werden. Mhm. Wir haben auch ganz oft im Heft so Fälle wie der Tinder-Killer oder so. Und bei sowas bin ich dann schon so, okay, wenn ich jetzt date, was ist, wenn der mich umbringt? Okay, habe ich mein Pfefferspray dabei? Gut, ich stecke jetzt irgendwie meinen Standort raus an meine Freundin. Also da bin ich tatsächlich schon vorsichtiger geworden. Ja, und bei Katrin ist das eigentlich ganz anders.
Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie schaffe ich so eine Grundnaivität, mir zu bewahren oder so ein Vertrauen in die Menschen. Ich habe aber auch nicht mal das Gefühl, dass mich das misstrauischer machen müsste oder dass ich jetzt ein negativeres Weltbild habe, weil man muss einfach nur jeden Tag die Nachrichten anschauen. Und dann fragt man sich sowieso, was ist eigentlich auf dieser Welt los und was stimmt eigentlich mit den Menschen nicht?
Das frage ich mich auch bei Marc ganz oft. Danke. Bitte.
Ah. Ohne Spitze geht's wohl nicht in diese Runde.
Ja, nein, aber es ist eine lieb gemeinte Spitze.
Natürlich, Marc, ganz lieb. Da träume ich dann wieder von.
Ich finde es verblüffend, was du vorhin sagtest, Marc, dass deine Freundin, zieht sich das dann noch durch die ganze Nacht oder rein die ganze Nacht? Du schläfst dann sofort weg. Das sind ja auch so zwei unterschiedliche Lager. Die einen, die dann da voll dabei sind. Ja. Und dann fragt man sich, wie kann man denn vorm Schlafengehen sich noch so ein True Crime reinziehen? So, ich mach das auch. Und ich bin auch eher der Typ, der dann nicht schläft. Ich will jetzt schon noch wissen, wie das Ding ausgeht. Also ich schlafe bei einem anderen Podcast, den ich höre, dann schneller ein als bei so einem True Crime Podcast.
Aber ich muss zum Beispiel auch sagen, weil ja vorhin es auch um diesen Unterschied ging zwischen das eine ist fiktiv und das andere ist True Crime, dass ich da schon immer sehr wenig unterschieden habe. Also bei mir war es schon immer so, wenn ich einen Tatort oder irgendeinen Fernsehkrimi anschaue und andere sind da so tiefenentspannt und schauen sich das an, weil es ja nur ein Film. Und ich war immer schon so aufgewühlt, voll dabei, völlig unter Adrenalin und wurde dann immer verarscht, so, ey, das ist ein Film. Und da bin ich immer richtig sauer geworden, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, ja, es ist nur ein Film, aber alles, was in jedem Krimi dieser Welt gezeigt wird, passiert auch im echten Leben. Mhm. Also es gibt ja alles auch im echten Leben. Das heißt, klar, das ist jetzt zwar nur ein Film, aber es zeigt mir in dem Moment, dass sowas auch in der Wirklichkeit passiert. Und deswegen kann ich mich da genauso reinsteigern. Ob das jetzt True Crime ist oder ein Film, für mich ist es immer so, boah. Mhm.
Also gekauft der Punkt, also definitiv. Aber nach dem Film gehe ich damit anders um. Also ich lasse mich natürlich von solchen Filmen auch total emotionalisieren und gerade wenn Spannungsbögen da sind, ich habe gestern zum Beispiel Zero Day geguckt, ja, auf Netflix, wirklich mit Robert De Niro, ja. Ich wollte eigentlich nur mal so die erste Episode gucken, weil es war schon relativ spät. Es war eine Miniserie von 6 Episoden. Mhm. Ich habe die alle nacheinander geguckt und habe um 1:30, glaube ich, das Licht ausgemacht, weil es so spannend war. Mhm. Aber und trotzdem ist mir auch bewusst, was da passiert, kann wirklich auch passieren in der Wirklichkeit. Aber ich gehe am nächsten Tag anders damit um. Ja, wenn ich halt sowas gucke wie O.J. Simpson oder so, da weiß ich, da sind 2 Menschen gestorben, die kommen niemals wieder. Ja, und auch da frage ich mich dann, wie ein Mensch so sein kann, ja, und eigentlich so stümperhaft 2 Menschen umbringt und trotzdem dafür nicht belangt wird. Das sind dann schon Dinge, über die ich mir Sorgen und Gedanken mache dann, ja. Auch wenn es in den USA war, gibt es bestimmt genug Beispiele in Deutschland dafür auch.
Ja, klar, in Amerika mit der Jury, da hast du natürlich nochmal ein ganz anderes System. Ja,
geht darum, klar, die richtigen Leute in die Jury zu packen am Ende, ja. Und dann eben geht es nur nicht darum, wer Recht hat, sondern wer das bessere Argument hat. Ja, also das ist halt ein grundlegender Unterschied zu unserem Rechtssystem noch nochmal. Aber da will ich jetzt nicht die Verdammung.
Ja, das verstehe ich. Aber wer von euch würde sich denn, also ihr kennt das glaube ich alle, ne, wenn man sich so einen Film anguckt, sei es jetzt True Crime, das harte Serie, sich angeguckt hat oder einen schlimmen Thriller, abends um 23 Uhr, 24 Uhr geht das Ding aus. Wer traut sich dann noch in den dunklen Keller runter?
Also ich mich nicht, weil mein Keller ist erstens verschimmelt und zweitens ist es so ein Bunker aus den 30er Jahren. Da kriege ich schon am helllichten Tag Angst.
Ehrlich aber es ist doch krass, oder? Dass man so irgendwie, dass das immer noch irgendein, dass man das einen das so ein bisschen mitnimmt, in so einen dunklen Keller zu gehen.
Naja gut, da waren wir ja schon beim Thema John Sinclair so.
Ja, bei dir war es ja sogar schon in so unserer Serie und in der Folge, wo wir über Computerspiele gesprochen haben. Da hast du ja schon dich nicht getraut, in so ein Haus reinzugehen, ne? Mit deinem.
Ganz ehrlich,
Ja, du bist da voll drin, das verstehe ich auch. Nee, mein Freund.
Das machen wir jetzt mal anders. Da würde ich sagen, lade ich dich demnächst mal zu mir Haus. Du kriegst meine VR-Brille.
Nee, das habe ich doch schon mal.
Und dann spielen wir Resident Evil. Ja. Und wo du dann wirklich mit der Brille, wo der nur noch der Geruch eigentlich fehlt, in ein Haus geht, wo jemand kommt, der dich mit der Axt zerstückeln will. Und dann sag du mir bitte nochmal, dass du da nicht vor Angst die Brille wegschmeißt und das Weite suchst. Da also können wir dann nochmal drüber reden.
Mit der VR-Brille in meinen Schimmelkiller zu gehen, dann hast du den Geruch auch. Das ist dann die Full Experience.
Ja, mega, ja, genau, ja. Bauen wir die PlayStation bei Iris im Keller auf.
Ja, da weiß ich nicht, aber ja. Wir können drüber reden.
Gespannt.
Gut, jetzt sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen, was ja auch nicht so schlimm ist. Gab es mal einen Tag, an dem du aufgestanden bist, Iris, und gesagt hast, boah, heute nicht Mord und Totschlag? Nein? Okay.
Eigentlich stehe ich direkt immer auf und denke sofort an Mord oder Totschlag. Nee, also es gibt schon Tage, die sind vielleicht dann nicht so gut geeignet für Krimi. Ich weiß nicht, also so die, ja klar, so typisch so Winter oder regnerisch. Wobei es können auch gute Tage für Krimi sein, um sich besser reinzufühlen.
Ja.
Also eigentlich bin ich immer bereit für
Krimi. Sehr gut, wie ist es bei dir, Katrin?
Bei mir ist es so, dass ich ganz dankbar bin für den Kontrast. Das heißt, wenn ich mal so eine richtig, richtig schreckliche Geschichte lesen musste, weil ich bin ja Textchefin, das heißt, ich lese ja alle Geschichten. Bei den Schlimmen versuche ich dann schon immer mehr auf den Text zu achten, also mehr auf, ist es gut formuliert und einfach zu ignorieren, was da steht. Bei den ganz Schlimmen, letztens, da wusste ich nur, so der Arbeitstitel von der Geschichte war der Mixermord. Da bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, diese Geschichte werde ich nicht lesen. Die darfst du redigieren. Weil also alleine das Wort Mixermord hat bei mir schon so viele Gedanken ausgelöst, dass ich wusste, okay, nein. Aber grundsätzlich ist es eben auch ganz gut, dadurch, dass wir die aktuelle ja auch noch haben, wenn du dann wirklich mal so was richtig Schlimmes irgendwie lesen oder schreiben musstest, dann kannst du einfach aufstehen, dich schütteln und dich als nächstes mit Heidi Klums Liebesleben beschäftigen. Und das hilft dann manchmal auch, um wieder ein bisschen klarzukommen.
Und schon sind wir bei Heidi Klum gelandet. So ist doch schön. Blöde Frage. Ihr werdet wahrscheinlich auch sehr viel lernen, oder? Wenn ihr recherchiert, auch sowas, dieses Rechtsverständnis angeht, oder? Wie Anwälte argumentieren, was es für welche Gesetze es da gibt, was heißt es, ist der Unterschied zwischen Beweis und Indiz und ist das ein Thema oder sagt ihr, das ist eigentlich so, interessiert mich eher nicht, mich interessieren dann eher so die Fakten eines Falles?
Man muss sich dann schon mit beschäftigen, damit man ja auch keine Fake News da mit reinschreibt. Persönlich finde ich jetzt den rechtlichen Aspekt immer so ein bisschen dröge.
Echt?
Ja, ich bin hier lieber der Mixermord.
Bei mir ist es, wie soll es auch anders sein, wir sind ja hier immer im Kontrast, im Gegensatz. Bei mir ist es echt so, dass ich das total spannend finde. Gut, ich habe sehr viele Studiengänge mir vorstellen können, aber unter anderem hatte ich mich auch mal für einen Jurastudienplatz beworben. Ach. Ich hätte mir das vorstellen können und ich hatte auch in meinem Studium Staatsrecht und fand das echt spannend. Also deswegen, ich finde so dieses rechtliche, man neigt ja so im allgemeinen Sprachgebrauch, sagt man einfach irgendwie Mord zum Beispiel, wenn jemand umgebracht wurde. Ja. Aber dass es ja da so viele Wörter dafür gibt und dass es an so vielen Kleinigkeiten dann scheitert, ob das jetzt eine Körperverletzung, ein Mord, ein was weiß ich ist. Ich finde es total spannend, ja.
Ich auch, Marc.
Du?
Ja, ich finde das super spannend. Also ich finde das total interessant. Wie gesagt, wie so ein Strafverteidiger dann argumentiert und wie er aus dem Mord einen Totschlag macht und wie dann auch so ein Strafmaß bemessen wird. Jetzt guckst du wieder, ne? Denkst wieder was?
Nee. Weißt du, was ich schön finde?
Nee.
In jedem Podcast lerne ich was Neues über dich.
Über mich?
Ja, jetzt kennen wir uns schon so lange und das hast du mir noch nie erzählt. Nee. Siehst du?
Jetzt bin ich gerührt.
Iris, für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie Bock haben auf dieses, auf Basis unserer schönen Episode, bisschen tiefer in das Thema einzusteigen. Hast du Empfehlungen? Welche Podcasts kann man sich anhören? Gibt es True Crime Bücher? Gibt es da was, wo du sagen würdest, ja, da kommt man als Fan von True Crime nicht drum rum? Also außer Akte XY ungelöst und du hast mich nicht mehr zu dem, aber ist auch egal.
Da komme ich gleich nochmal zu.
Ja, ja, nee.
Wie ist eigentlich der Moderator?
Genau, das machen wir mal.
Ich weiß es.
War das nicht der?
Eduard Zimmermann.
Ja.
Aber Entschuldigung, Iris.
Ja, also es gibt ja True Crime Podcasts sowie Sex Podcasts wie Sand am Meer mittlerweile. Also fast jeder macht ja True Crime, so gefühlt.
Das stimmt, ja.
Ich mag am liebsten Verbrechen von nebenan.
Wegen des Serienkillers von nebenan, der bei dem Haus wohnt, ne?
Ich bin der Serienkiller.
Ja,
das war kein Geständnis. Ja, also von Philipp Fleiter, weil der wirklich sehr sensibel auch recherchiert. Der redet sehr oft auch mit Opfern und Angehörigen. Und die Fälle sind einfach auch sehr außergewöhnlich. Also es sind jetzt nicht so 0815 Fälle. Und der macht es einfach gut. Der hat eine tolle Stimme. Der hat dann auch oft Gäste dabei. Und den finde ich mit am besten. Mhm. Für uns ist auch der Podcast Dark Secrets, weil das sind oft so sind Promi-Fälle. Mhm. Egal, ob es jetzt über Marius, was ja momentan sehr aktuell ist, oder auch hier O.J. Simpson, haben die auch schon drüber geredet, oder auch Fall Britney Spears. Und das finde ich auch sehr interessant. Mordlust ist natürlich ein Klassiker. Der ist auch immer sehr, sehr gut. Und auch die recherchieren und berichten auch sehr sensibel, aber trotzdem ausführlich.
Lustiges Stichwort, weil unsere Hörerinnen und Hörer, gibt es eine Studie, die uns ganz frisch vorliegt, die neben uns sehr gerne genau diesen Podcast hören, Mordlust. Marc, jetzt guckst du groß, ne? Hast du dich nicht beschäftigt mit den ganzen Sachen?
Ich beschäftige mich nie mit uns.
Das finde ich aber auch spannend, was die Gemeinsamkeit von Mordlust und euch, könnte man auch mal so in den Raum stellen. Ne?
Kriegt der Marc wieder große Augen.
Ich lerne einfach.
Ja, nur. Du lernst
danke, dass es dich gibt.
Katrin, wie ist es
mit dir? Wir werden hier Zeuge einer... Ja, was auch immer. Ja. Gleich folgt der Antrag.
Gott. Jetzt guckst du mich an, Katrin. Das hast du gedacht, hat er jetzt gerade gefragt.
Ich war gerade ganz woanders. Ich war gerade schon beim Heiraten. Ich habe schon eure Outfits im
Kopf. Ah, okay.
Ja. Nee, was war nochmal die Frage?
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Das weiß ich selber nicht, was ich gefragt habe. Gut, jetzt haben wir von Iris wissen wir, welche Podcasts cool sind. Bei dir geht es vielleicht eher in Richtung Lesen. Gut, neben eurem Magazin, so viele, das muss man ja auch mal sagen, so viele Printtitel, die sich mit dem Thema True Crime beschäftigen, gibt es ja auch nicht mehr, leider. Gibt es neben euch noch Zeitverbrechen, fällt mir noch ein, und Stern Crime. Vor 10, 9 Jahren gab es deutlich mehr. Müssen wir uns Sorgen machen, dass das Thema jetzt eher so ein Zwischenthema war, oder was würdest du sagen?
Also ich kann nur für uns sprechen, was uns mega freut, weil ja Print immer so ein bisschen, ne? Die Frage ist, wie geht's mit Print weiter?
Ja.
Für unser Krimiheft ist es tatsächlich so, dass zuletzt die Zahlen gestiegen sind und dass das echt richtig gut angenommen wird und dass, also wir auf jeden Fall, wir bleiben da dran und das ganze Team hat auch richtig Bock und wir haben uns auch weiterentwickelt. Mhm. Also wir waren am Anfang auch noch so ein bisschen, was die Optik betrifft, ein bisschen zurückhaltender. Mehr so auch in Standardfarben. Mhm. Und mittlerweile ist es auch so, dass die Grafiker bei uns richtig Bock drauf haben, weil das so ein Heft ist, wo sie sich auch ein bisschen austoben können. Und also ich finde, was so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir das Ganze auch optisch echt cool aufbereiten. Also, dass wir teilweise richtig geile Layouts haben, die schon optischen Hingucker sind. Und es ist ja auch was trotzdem auch übers Auge irgendwie funktioniert. Und ich finde, wenn du das einfach so ein schwarzen Text auf weißem Blatt, kann das auch wiederum irgendwie dann schon auch ermüdend sein, finde ich. Aber bei uns ist halt echt auch, dass du wirklich was zu sehen kriegst und dass du dadurch schon in die Geschichte gezogen wirst.
Ja. Das ist so das Verbinden der zwei Welten, ne, Marc?
Absolut.
Nicht nur hören oder gucken, sondern irgendwie, na gut, hören, vorlesen, also aber lesen und was sehen. Wie bindet ihr die Leserinnen und Leser ein, Iris? Gibt es da auch mal so den Superfan, der sagt, jetzt macht endlich die Geschichte, die ich euch schon seit 3 Monaten nahelege?
Eigentlich
nicht.
Aber lustig ist, es gibt bei uns im Haus, also Leute, die halt nicht direkt bei uns arbeiten, sondern aus anderen Abteilungen oder so, die schon zu uns gekommen sind und dann witzigerweise mit denen teilweise echt so, okay, wow, hätte ich jetzt dem auch nicht zugetraut, der da irgendwie, ne, dem Stillen da aus der, weiß ich welche Abteilung so, dass der jetzt da ankommt und sagt, hey, ich habe voll die geile Idee für euch und kommt dann mit irgendeinem so ganz grausigen Fall ums Eck.
Ja, Verbrechen
also, nebenan. Ja, genau.
Büro nebenan.
Genau, also auch im Büro ist man nicht sicher.
Und gibt's einen Fall, den du im Kopf hast, Iris, den du gerne nochmal bei euch ins Heft bringen willst? Weil du sagst, hey, damit habe ich mich jetzt echt lange beschäftigt und das ist so einen, den ich unbedingt mal irgendwann niederschreiben möchte.
Bis jetzt habe ich eigentlich das meiste, was ich machen wollte, auch gemacht. Mhm. Also so wirklich diese großen Serienkiller zum Beispiel, also der Nightstalker zum Beispiel, habe ich auch schon gemacht. Aber ich bin immer wieder auf der Suche nach was.
Wir haben gar nicht gefragt, wie lange ihr mit euch so eine Recherche beschäftigt.
Fragt es doch mal.
Ja, habe ich ja.
Indirekt.
Wie lange sitzt der da so und so?
Boah, das kommt wirklich auf den Fall drauf an und wie viel Material es dazu gibt. Auch klar, wenn er länger zurückliegt und es vielleicht gar nicht so, ja, so klar, über große Fälle gibt es halt überall was zu lesen und zu hören. Und je detaillierter der Fall und so, desto länger dauert auch die Recherche. Und klar, es gibt halt von einer Einzelseite zum Beispiel bis zu 4 bis 5 Doppelseiten alles im Heft. Und desto größer fällt dann auch die Recherche aus. Also ich habe auch schon...
Monat oder im Schnitt?
Ja, so schon so 1-2 Wochen. Ja,
wahrscheinlich laufen dann auch so die Fälle nebeneinander her, oder? Dass man sich Gedanken zu dem einen macht und gleichzeitig aber auch zu dem anderen schon recherchiert.
Ja, auf jeden Fall.
Iris ist übrigens 3-Fragezeichen-Fan. Ich muss es einfach kurz einmal erwähnen.
Ja, finde ich gut. Mega. Ja,
finden wir alle gut.
Ja.
Katrin.
Ich finde es auch gut.
Ich finde es auch gut, ja, Katrin sehr schön.
Ich bin eher Typ Bibi Blocksberg gewesen.
Ehrlich?
Oh.
Also ich meine...
Guck mal, das hatten wir im letzten Podcast. Oder im vorletzten Podcast mit dem Hund. Da habe ich auch über Bibi Blocksberg erzählt. Hm. Könnt ihr mal reinhören.
Ja, Bibi Blocksberg war eher so das, was ich an Spannung ertragen habe als Kind. Also mit TKKG. Ich hatte so Freunde, bei denen ich dann zu übernachten war. Und dann haben die TKKG gehört. Oder 3 Fragezeichen. Mhm. Und das war für mich so schlimm, weil da habe ich dann natürlich nicht schlafen können. Aber ich war natürlich auch wiederum zu cool, um zu sagen, ich will das nicht hören.
Klar. Ich wurde gezwungen, 3 Fragezeichen zu hören, weil mein großer Bruder das gehört hat. Und dann bin ich so langsam...
warm geworden damit.
Vielleicht bin ich deswegen True Crime-Fan.
Weil meine Tochter muss es auch hören.
Wie alt ist sie?
3 Fragezeichen. Ja, mittlerweile wird dieses Jahr 13.
Okay.
Aber wir haben früh angefangen. Ich glaube, wir haben so mit 8, 9 haben wir, glaube ich, angefangen, die Fälle, die noch nicht so gruselig sind, erstmal zu hören, wo nicht so seltsame Wecker oder das wo nicht schon, so rumgeschrien wird.
Das habe ich schon
so.
Mit 4 oder 5 gehört. Oder das erklärt einiges.
Oder der grüne Geist oder so. Ja, das habe ich alles außen vor gelassen. Mehr so die Geister, Gespensterinsel. Und so. Ja. Mhm. So, Carsten. Findest du, wir haben heute...
Diese Frage musst du beantworten, Marc, weil du bist Team Aktenzeichen XY, ich bin Team
Die Anekdote durfte ich ja jetzt nicht mehr erzählen.
Nee, wir wissen ja, dass es Eduard Zimmermann ist.
Das war nicht das Thema.
Gut, dann geh doch mit dem Thema aus dem Podcast raus.
Nee, da will ich dir mal sagen, ne? Eduard Zimmermann...
Das wird jetzt ein bisschen länger.
Wir waren Bekannte von meiner Großmutter, von meinem Großvater. Meine Großmutter hat für die Frau von Eduard Zimmermann gearbeitet. Und mein Papa war mal mit der Sabine zusammen, als sie jung waren. Gucke mal an, ja. Schau mal.
Wow, uns fallen die Augen aus.
Ja, Entschuldigung.
Aber das ist natürlich schon schön.
Naja.
Deswegen bist du...
Wir können es ja auch rausschneiden, wenn es blöd ist.
XY-Fan.
Nee, aber trotzdem spannend.
Ja, aber wie ist das jetzt, Marc? Bleibst du dabei? Du guckst dir Aktenzeichen XY an oder traust du dich mal ran an so ein Magazin?
Ich gucke mir schon die aktuelle Krimi regelmäßig an. So ist es nicht.
Also ich möchte auch dazu sagen, es gibt ja auch zum Beispiel die Rubrik Dumme Gauner bei uns. Also ich glaube, das ist
kein Hinweis. So.
Nein, ich wollte sagen, für Einsteiger, das ist was Seichtes und was zum Lachen ist und so. Damit kann man vielleicht auch, oder also eigentlich für mich ist auch diese Rubrik. Hey, ich habe das also nicht so.
Nee, alles gut. Alles gut. Ja, wunderbar. Da kann ich jetzt nicht schlafen. Weil was bedeutet das, wenn ich bei der aktuellen Krimi mit Dumme Gauner einsteigen soll? Es passt schon.
Der Kreuzworträtsel.
Ja, nein. Kassi, ich danke dir, dass du es mir
was Iris gesagt hast.
Kreuzworträtsel, ja, super.
Ja.
Und die sind aber dann
gruselig.
Gruselig. Also ist schon hat oder sind das normale Kreuzworträtsel? Nein, das sind schon dann
Kriminalkreuzworträtsel.
Ja, sind schon auch ein bisschen gruselig.
Sie wollte damit kaschieren, dass sie noch nie diese Kreuzworträtsel angeguckt hat.
Ich habe die schon gemacht. Ich bin nämlich Kreuzworträtsel-Fan. Ja.
Auch noch.
Junge. Ja, Carsten, ich danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dass wir heute in dieses Thema ein bisschen tiefer einsteigen können. Wolltest du doch hören von mir jetzt, oder nicht?
Du kannst auch sagen, wenn es dir nicht gefallen hat, das ist ja alles in Ordnung.
Das hat mir alleine aufgrund seiner Gästin schon gefallen.
Finde ich nämlich auch. Ja. Das war sehr, sehr schön.
Ja. Also, und sie werden uns mit Sicherheit noch ein bisschen Material zur Verfügung stellen, was wir über Social Media posten können. Und sie werden gleich noch unsere 5 Fragen beantworten.
Genau.
Auch eine spannende Thematik.
Genau. Also, ich sag Dankeschön.
Wir auch.
Katrin,
ja, wir auch für diese für uns Podcast-Premiere.
Das war super.
Ja,
sehr spannend. Ich fand es echt sehr, sehr schön. Und vielleicht machen wir nochmal eine 2. Folge irgendwann.
Ja.
Wir machen dann nochmal was über die aktuelle Klatsch und Tratsch.
Das
hattet ihr schon Yellow?
Nee. Hatten wir bis jetzt noch nicht.
Hatten wir noch nicht.
Ja, ja, seht ihr mal, das ist eine Riesensparte von Print, die könnt ihr nicht einfach ausklammern.
Das wollen wir gar nicht.
Na, wir wollen bei uns im Podcast gar nichts aussparen.
Nee. Ja, dann ist das hier schon eine Bewerbung für Yellow.
Ja,
genau. Iris, bist du auch dabei dann?
Ja, ich rede dann über Heidi Klums Liebesleben.
Ah. Und ihre Brüste, Hans und Franz.
Und Thomas Gottschalk.
Ja. Und jetzt sind wir schon im Bereich der expliziten Sprache unseres Podcasts. Das ist, wo wir ein Häkchen setzen müssen. Dann geht er richtig ab bei expliziter Sprache.
Ich glaube auch. Ja. Ja. Vielleicht müssen wir tatsächlich mehr Sex machen.
Ach so, ja. Sex sells, hast du? Immer noch? Ja.
Mit Sicherheit.
Ja. Also auch von mir, Iris, Katrin, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und Carsten, du musst deinen Abbinder hier bringen.
Ja, das war ein ganz toller Einblick, ja, auch ins Heft. Ich finde es spannend, weil das ist ja das, was wir machen wollen. Nicht, natürlich reden wir über True Crime, über die Faszination, aber uns ist ja wichtig, mit euch zu sprechen, wie ihr das auch dann in so ein Heft transportiert.
Echte Menschen,
ist gut.
Keine KI.
Echte Menschen, genau. So, ja. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft heute.
Mit KI arbeiten wir übrigens noch überhaupt gar nicht. Wir sind noch komplett echt.
Erfrischend.
Nur, dass ihr es wisst.
Finde ich gut. Ist eh nicht mein Thema. Noch nicht.
Nee.
Also, Dankeschön an euch und ihr da draußen, denkt immer dran.
Print is not dead.